Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Auferstehung des Fleisches, der Leib im christlichen Glauben von Pfarrer Gotthard Fuchs, eine Sendung der katholischen Kirche.
Wo ist der Opa jetzt? Fragt das Enkelkind nach der Beerdigung. Der Tod stellt Fragen, er stellt das Leben in Frage. Nicht nur, was ist am Ende des Lebens und womöglich danach? Was ist das Leben überhaupt? So fragil und gebrechlich, so wunderschön und so hinfällig und zufällig. Sagt man mit Friedrich Dürrenmatt zum Beispiel, der Tod sei das, wozu es keine Alternative gibt, so wird es in der Tat am Ende unerbittlich konkret. Der menschliche Körper verwest, genauer, das molekulare und biologische Substrat löst sich auf. Die Stoffwechselvorgänge und die ganze Materialität des Körperlichen gehen in den großen energetischen Zusammenhang des Irdischen ein. Staub bist du, zum Staube kehrst du zurück. Keine Wiederkehr. Die Erfahrung der Sterblichkeit und die unvorstellbare Gewissheit des Sterbens nötigen zu den Fragen, die die menschliche Vernunft nach Kant unabweisbar belästigen. Die Antworten darauf sind bekanntlich so viele, wie es Menschen gibt. Der christliche Glaube arbeitet sich durch zur Rede von Auferweckung und Auferstehung. Die Pointe dabei, nicht nur von Seele und Geist ist da die Rede, nein, pointiert und entschieden vom Leib, ja vom Fleisch. Freilich steht gerade das Christentum im Verdacht der Leibfeindlichkeit. Es habe dem Eros Gift gegeben, meinte zum Beispiel Nietzsche. Schauen wir bei der Antwortsuche nicht gleich in die Bibel und in die Geschichte christlichen Glaubens, bleiben wir ganz bei realen Alltagserfahrungen. Das deutsche Wort Leib ist ja ursprünglich dasselbe wie Leben. Bei Leibe sagen wir heute noch oder mit Leib und Seele, also ganz handfest und real und hier und jetzt. Aber insgesamt ist derzeit viel mehr vom Körper die Rede. Gerade jetzt im Frühjahr gilt es, seinen Körper fit zu machen. Sport- und Kosmetikszene bieten viele Möglichkeiten an, um den Körper zu pflegen und zu stylen. Aber ich kann ja meinen Körper auch vergewaltigen, ich kann ihn verwahrlosen lassen oder prostituieren. Offenkundig ist der Mensch mehr als sein Körper. Naturwissenschaftler belehren uns darüber, dass das physiologische Substrat unserer Existenz sich alle 7 Jahre rundum erneuert. Aber mitten in diesen körperlichen Veränderungen ist so etwas wie ein Kontinuum. Wie sonst könnte ich sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ein Vordenker moderner Leibphänomenologie, Maurice Merleau-Ponty, formulierte, der Gebrauch, den der Mensch von seinem Leib macht, transzendiert den Körper als bloß biologisches Substrat. Ich habe einen Leib und ich bin Leib. Alles, was der Mensch tut und erleidet, ist leibhaftig. Vom Zahnschmerz bis zur Liebesekstase, von der Schwingung der Gefühle bis zur Dynamik der Triebe, ja bis zur Tätigkeit des Denkens und Träumens. Immer ist der Leib im Spiel als Zwischenraum und Resonanzfeld. Er ist das Medium zwischen Innen und Außen, der Ort aller Erfahrung. Deshalb spricht man auch vom Leibgedächtnis. Man kann nicht etwas spüren, ohne zugleich sich selbst zu spüren. Alle Beziehungen und Eindrücke hinterlassen und prägen Spuren, die dem Menschen eingeschrieben sind und nicht zu vergessen. Kommunikation ist ebenso energetisch wie leiblich. Entsprechend kann man auch von Zwischenleiblichkeit sprechen. Engel zum Beispiel können nicht küssen. Leib ist ein Grundmodus menschlicher Existenz und nicht nur ein Medium, er ist die ganze durchstimmte Welt in der Gestalt des konkreten Menschen. Nicht zufällig gibt uns die Sprache vielfältige Winke für diese unglaubliche Einheit von Leib und Seele und Geist, die wir das Selbst nennen. Nehmen wir das Beispiel des Eheberaters Beauvais.
Einmal beobachtete ich meine Frau, während sie schlief. Sie war nicht alt, hatte aber einige Falten im Gesicht. Diese kleinen Falten über den Augenbrauen machte sie, wenn sie eine winzige Frage stellte. Jene senkrechten in der Mitte, wenn sie angestrengt nachdachte. Die größeren, waagerechten Falten bekam sie, als sie krank war und wir um sie bangten. In den Augenwinkeln sah ich die ganze strahlende Liebe, mit der sie unser Kind anblickte.
Am Schluss notiert Beauvais, des Menschen Gesicht enthält in Kurzschrift seine ganze Biografie. Des Menschen Gesicht und sein Leib. Leibliche Existenz ist immer Leben von anderen her und für andere Menschen. Es ist, wie man sagt, ein Leibraum des Von und des Füreinander. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, Körper ist das physische Substrat, Leib ist der Lebensvollzug des ganzen Menschen. Alles, was der Mensch tut, ist deshalb auch geschlechtlich geprägt und gezeichnet durch die Geburtsmale seiner Herkunft und durch die Wundmale seines Sterbens. Und alles zielt auf Verwandlung durch Liebe. Wohin mit dem Allen? Wo bleibt das gelebte Leben? Was macht seine bleibende Würde aus, ja seine Einmaligkeit? Solche Fragen treiben alle Religionen um. Im biblischen Glaubensraum haben sich klare Antworten herausentwickelt. Bleiben wir hier, gerade um des Dialoges willen, bei den Christlichen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? So fragt Paulus seine kleine Hafengemeinde in Korinth. Leib und Leben als das Allerheiligste schlechthin, der banale Alltag als Wohnort des unbegreiflichen Gottes, der Leib als Tempel des Heiligen Geistes? Eine erstaunliche Perspektive. Nichts von Leibfeindlichkeit, ganz im Gegenteil, eine kraftvolle Würdigung des normalen Lebens. Entsprechend gilt es, den Alltag zu gestalten und nicht in esoterische Wunschwelten auszubüchsen. Diese Momentaufnahme aus dem frühen Christentum ist typisch. Man reagierte früh auf Tendenzen zur Abwertung des Irdischen und Leiblichen. Man lebte aus der Überzeugung, dass Gottes Schöpfertreue hier und jetzt wirkt. Im Leibsein heißt auf Gottes Liebe vertrauen und aus ihr heraus wirken. Alles zielt so auf Verwandlung und Vollendung des Leiblichen und Irdischen. Bezeichnet ist vor allem die uralte Gründungsszene des Christlichen. Bis heute führt sie Christen zusammen und ist ihr Lebenselixier. Sie wissen sich angesprochen von dem, der einladend spricht, nehmt und esst, das ist mein Leib. Sinnlicher geht's gar nicht. Jesus verabschiedet sich mit einem gemeinsamen Essen. Er macht sein eigenes Leben zum Vermächtnis, von dem man Gebrauch machen soll. Leib ist er deutlich mehr als Körper. Leib, das ist sein ganzes Leben und Wirken, das ist die Summe seines Wirkens. Jesus war offenkundig so sehr von der Gegenwart Gottes erfüllt, dass er überall Gebrauch machte von seinem Leib. Er tat den Mitmenschen gut, er heilte und durchschritt soziale Schranken. Mit Vorliebe setzte er sich mit denen an einen Tisch, von denen niemand etwas wissen wollte. Das ist mein Leib, heißt, das ist mein Leben, so bin ich, macht Gebrauch davon und macht es selbst genauso, verausgabt euch für die Sache Gottes und der Mitmenschen. Der Evangelist Lukas hat diese Lebensart Jesu präzise auf den Punkt gebracht. Seine Sätze aus der Apostelgeschichte wirken wie ein Steckbrief Jesu. Er war, heißt es da, mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft. Er zog umher, war eine Wohltat für alle und heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Deutlich unterstrichen ist in den Berichten über das Leben Jesu die somatische, die leibseelische Dimension seiner Ausstrahlung und seines Wirkens. Da ist nichts bloß Geistiges oder gar nur Lehrhaftes. Es geht um konkrete Beziehung, es geht um heilende Berührung, um Zusammenleben und Kommunikation. Das Irdische und Materielle wird zum Medium, ja zum Resonanzraum des Göttlichen. Nicht zufällig geraten dabei besonders Kranke und Ausgegrenzte in den Blick. Es geht um das konkrete Leiden, um wirklich physisches, aber auch psychisches und soziales Elend. Entsprechend konkret ist dann auch von der Passion Jesu die Rede. Schonungslos wird das körperliche Leiden des unschuldig zum Tode Verurteilten beschrieben. Nichts wird beschönigt an der grausamen Hinrichtungsart. Mit Leib und Blut ist dieser Jesus hinein verwickelt in die Leidens- und Gewaltgeschichten dieser Welt. Das ist mein Leib für euch. Das ist meine Geschichte. Hier zeigt sich, wer dieser Mensch war. Sein Leib und Leben und noch sein Tod, ein Tempel des Heiligen Geistes. Im Schock der Kreuzigung kommen die frühen Christen doch zu der Überzeugung, dass Jesu Wirken nicht vergeblich war. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert alles. Was mit ihm in die Welt kam, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Offensiver formuliert, was mit ihm begonnen hat, wird sich überall durchsetzen. Die Anhänger Jesu nehmen das damals geläufige Bild von der Wiederkunft auf. Jesus lebt, er wird wiederkommen. Was mit ihm begann, ist Maßstab für alles, was kommt. Die ältesten Osterbekenntnisse sprechen von der Treue Gottes, der diesen Jesus aus den Toten auferweckt hat, und zwar ihn selbst mit seinem ganzen Leben und Wirken, mit seinem Leib. Die späteren Ostergeschichten betonen stets, dass er an seinen Wundmalen erkennbar bleibt. Diese leibliche Berührbarkeit ist das Gütezeichen des Auferstandenen. Sich an ihm orientieren heißt auf die eigene Auferstehung hoffen. So wie sein ganzes Leben in Gott für immer geborgen ist, so wird jeder Mensch mit Leib und Seele in Gott geborgen sein und bleiben. Das ist Kernstück christlichen Osterglaubens. Christen glauben an den verwundeten Arzt aus Nazareth, leibhaft gezeichnet und ausgezeichnet durch seine Hingabe für andere. Und mit Nachdruck wehren sie den Gedanken ab, der Auferstandene könnte ein Gespenst sein und der Osterglaube ein Hirngespinst. Nein, Christsein ist leibhaftige Präsenz, und das zeigt sich schon jetzt im Mut, sich einzumischen und sogar verwundbar zu machen um der Wahrheit und der Liebe willen. Mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, dieser Grundsatz österlicher Hoffnung bringt es auf den Punkt. Das ganze in Liebe gewagte Leben ist geborgen in der Treue Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden. Wie ein Paukenschlag steht dieses Wort am Beginn der christlichen Zeitrechnung. Ersichtlich ist ja nicht vom Fleisch des Metzgers die Rede. Gemeint ist vielmehr das ganze Leben, sozusagen mit Haut und Haar. Jede Art von Vergeistigung und Sublimierung soll vermieden werden. Nicht Unsterblichkeit der Seele nur, nicht einfach Spiritualität, nein, alles Fleisch. Das ist der ganze Mensch, das volle Leben, die ganze Wucht des Irdischen. Gott ist im Fleische, wer kann dieses Geheimnis verstehen, heißt es später im Weihnachtslied von Gerhard Hersteegen. Der drastische Sprachgebrauch soll offenkundig verhindern, dass das reale Leben nur zum Durchlauferhitzer für irgendeine Art Jenseits wird. Nein, Gott ist zur Welt gekommen, bis in den letzten Dreck, wie Hildegard von Bingen unterstreicht, bis unter Luzifers Schwanz. Die ganze Welt wird göttlich ernst genommen, das Schöne und das Schreckliche, der Leib als Ort von Lust und Schönheit, der Leib als Medium von Verletzung und Gewalt. Man kann auch übersetzen, Gott ist Mensch geworden. Dabei ist dieser berühmte Prolog, dieses Gottesgedicht am Anfang des vierten Evangeliums stocknüchtern. Betont wird nämlich, dass niemand Gott je gesehen hat. Wer wüsste das nicht? Alles, was wir von dem Geheimnis, das wir Gott nennen, aussprechen, bleibt metaphorisch. Aber das Gedicht ergänzt eben entschieden, Niemand hat Gott je gesehen, aber der Einzigartige, der an der Brust des Vaters ruht, er ist seine Deutung. Gemeint ist Jesus von Nazareth. Gott ist und bleibt unbegreiflich, wie das Leben ja überhaupt, aber er wollte sich begreiflich machen und er hat dies tatsächlich getan, und zwar in dem Unvergesslichen aus Nazareth. Deshalb nennen die Christen diesen Jesus auch Christus, den Gottgesalbten. Und dieser Jesus-Titel, wie alle anderen, sind Liebeserklärungen. In diesem Menschen aus Fleisch und Blut lässt sich ein für allemal erkennen, wer der unbegreifliche Gott ist und was deshalb die Musik in allen Dingen ist. Offenkundig haben die Menschen damals in der Begegnung mit Jesus so viel Güte, so viel Freundlichkeit, so viel Heilkraft erfahren, dass sie wussten, was schon am Beginn der hebräischen Bibel steht: Gott ist gut und er tut gut. Gott ist treu in guten und in schlechten Tagen, von der Wiege bis zur Bahre, im Leben und im Sterben. Sich von ihm lieben lassen und ihn lieben, lässt uns endlich und glücklich leben. Vom historischen Jesus gingen eindeutig Heilkräfte aus. Er mischte die Verhältnisse auf zum Guten. Seine Botschaft von der bevorstehenden Weltherrschaft Gottes wurde in seinem Handeln konkret. Entsprechend gehört zum Christsein nicht nur Seel, sondern Leibsorge. Die Geschichte der Krankenpflege zum Beispiel und der Sozialfürsorge zeigt es. Aber schon damals waren alle die Fragen im Spiel, die auch heute einen nachdenklichen Menschen umtreiben. Wie soll das geschehen? Was ist im Tod? Wo bleiben wir? Und was soll Auferstehung des Leibes heißen? Wenn der Körper verwest, was oder wer bleibt dann und wo? Ja, der Körper verwest, aber der Leib, eben das ganze gelebte Leben, all die Beziehungen und Begegnungen, sie sind nicht vergebens, sie sind aufgehoben in dem unfassbaren Raum göttlicher Treue. Ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es im letzten Buch der Bibel. Das ganze in Liebe gelebte Leben bleibt in Gott geborgen. Deshalb sprechen die frühen Christen drastisch auch von der Auferstehung des Fleisches. Caro, cardo, salutis heißt das Stich- und Sprichwort. Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles. In der leibhaft konkreten, in der sozialen und geschichtlichen Welt will Gott da sein. Christen sprechen von der Auferstehung des Leibes. Aber was ist dann mit dem Verdacht, der christliche Auferstehungsglaube sei doch leibfeindlich und entwerte das Irdische und Sinnliche? Erinnern wir uns an die Unterscheidung von Leib und Körper. Wunderbar ist es, mit allen Sinnen da zu sein und zum Beispiel in schönen Beziehungen zu leben. Was wäre das Dasein ohne all die leibseelischen Möglichkeiten zur Gestaltung und Beziehung? Aber nicht nur Krankheit und Alter kommen störend dazwischen. Unstrittig gehören auch Missbrauch und Ausbeutung zu unseren menschlichen Möglichkeiten. Fleisch kann in der Bibel schlicht auch Egoismus heißen. Und nicht zufällig ist dort viel von Gewalt die Rede und von böser Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. Es braucht offenkundig ständige Beziehungsarbeit, um sich selbst zu beherrschen und den negativen Kräften des Ego keinen Raum und Anreiz zu geben. Nicht zuletzt im Raum des Sexuellen gibt es bekanntlich viele Möglichkeiten zur Ausbeutung seiner selbst und anderer. Früher sprach man von Sünde, sprechen wir hautnäher von Gewalt gegen sich und andere. Real sind die Gefahren der Selbstzerstörung. Wir können uns und andere kaputt machen. Auch diese Möglichkeiten schlummern in Körper und Leib und Seele. Deshalb gibt es in allen Religionen und Kulturen Strukturen und Haltungen der Selbstgestaltung und Selbstdisziplinierung. Im Christlichen schließt das positive Verständnis des menschlichen Leibes nicht aus, Missbrauch selbstkritisch und realistisch in den Blick zu nehmen. Ganz im Gegenteil, Paulus kann zum Beispiel vom Leib der Sünde sprechen. und immer ist der Blick auf den leidenden Christus im Spiel, der am eigenen Leib durchmachen musste, was Sünde und Bosheit sind. Zweifellos gibt es auch in der Geschichte des Christentums Fehlformen, die bis zu wirklicher Leibfeindlichkeit führten. Manche haben sich eigensinnig Schmerzen und Leiden zugefügt, um sich zu bestrafen oder zu beherrschen. Schrecklich ist der Missbrauch anderer. Allzu oft hat auch kirchliche Sexualmoral den Eindruck erweckt, der menschliche Leib sei doch kein Gottesgeschenk, sondern ständiger Anlass zur Sünde. Umso wichtiger ist hier die Unterscheidung der Geister. Die bisherigen 2000 Jahre Christentum sind gewiss durchwachsen, aber mitten im Geröll des allzu menschlichen und bedauernswerten seien doch die emanzipativen Goldadern nie vergessen. Dazu gehört wesentlich das Ja zu dieser Erde als Gottes guter Schöpfung, das Ja zum menschlichen Leib und seiner geschlechtlichen Prägung. Und verbunden damit die Grundüberzeugung, dass der Mensch mit Leib und Seele in Gott geborgen bleibt, mit seinem ganzen gelebten Leben. Urtyp und Garant dieses Vertrauens ist der verwundete Arzt aus Nazareth. In einem Osterhymnus aus dem 12. Jahrhundert heißt es, fast unübersetzbar:
Es zittern die Engel. Sie sehen gewendet die Stelle des sterblichen Menschen. Es sündigt das Fleisch, es reinigt das Fleisch. Gott herrscht, Gottes eigenes Fleisch.
Diese österliche Zuversicht ist das genaue Gegenteil von Leibverachtung oder Körperkult. Die christliche Orientierung an der Menschenfreundlichkeit Gottes schenkt vielmehr ein rückhaltloses Ja zu dieser Welt und zu dieser Zeit. Hier und jetzt gilt es, Mensch zu werden im Sinne Jesu, Mitmensch also und Mitgeschöpf. Die Achtsamkeit für Körper und Leib schließt dann immer den Nächsten ein, ja, den Leib der Mutter Erde im Ganzen. Hier soll deutlich werden, dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes ist und werden soll. Der Osterglaube verbietet, über das Jenseits zu spekulieren. Er lädt vielmehr dazu ein, den Sozialleib aller Menschen wie den Individualleib des Einzelnen hochzuschätzen. Gottes Wort will Fleisch werden, hier und jetzt. Eine Christin wie Madeleine Delprel sagte und lebte es so:
Der Drang des lebendigen Wortes geht dahin, Fleisch zu werden. Fleisch zu werden in uns. Haben wir das Wort Gottes einmal erkannt, so ist uns das Recht entzogen, es nicht weiter zu empfangen. Haben wir es einmal empfangen, so muss es auch Fleisch werden in uns. Ist es einmal in uns Fleisch geworden, so dürfen wir es nicht mehr bei uns behalten. Wir gehören fortan denen, die darauf warten.